Also pass auf.
Let's all sing Pop Go.
Jetzt gib mir dieses Ding wirklich langsam auf den Pimmel. Damit ihr es wisst, ich habe alles richtig eingestellt. Bei Technikfragen, Technikfragen. Eben kam es über meinen Kopfhörer. Deswegen drücken wir jetzt nicht auf Pause, weil sonst müssen wir uns wieder einen neuen Link schicken. Ich drücke jetzt hier, Achtung, ich liebe dieses Gerät mit diesem angebissenen Apfel. Es ist der festen Überzeugung, schlauer zu sein als ich. Ausgabe. Wenn ich hier alles so eingestellt habe, wäre das cool, wenn die Musik auch da rauskommt, wo sie rauskommen soll. So, guten Morgen erstmal. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Wir fangen nochmal an. Das ist so, als wenn nichts passiert ist. Achtung.
Also pass auf.
Let's all sing Pop Goes the Weasel.
Es ist soweit.
Let's ride.
Pille für den Mann.
Pille für den Mann.
Das Schwengemann.
Beugstiefel lang.
The Weasel. Da ist er. Der Miggity Mike am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Es ist Donnerstag. Es ist jetzt genau 9.23 Uhr. Und wir beide sind sehr früh aufgestanden, um diese Folge aufzunehmen. Denn ihr wisst es ja, ich muss mich um Mutti kümmern, ich muss mich um Vati kümmern, dann muss ich noch das machen und dann muss ich noch das machen. Und deswegen hat Mike gesagt, pass mal auf, ich habe ja am Wochenende auch so eine kleine Veranstaltung. Ich habe 3-4 Freunde eingeladen, denn ich bin ja sozusagen Mike Black, der nächste große Streamer. Ich habe einen riesengroßen Event, habe ich gesagt, lass uns Donnerstag aufnehmen. Und dementsprechend nehmen wir jetzt auf, es ist Donnerstag und ich sage, guten Morgen, Mike.
Moin, Carsten. Moin, meine aktiven Freunde. Ich glaube, das geht irgendwie so. Ich kann das sehr schlecht nachmachen. Hallo, ja. Wir sind weiter mitten in der Offseason, habe ich jetzt so die letzten, in der Vorbereitung auf diese Folge wieder gemerkt. Es ist ein bisschen was passiert, aber es ist leider noch nicht.
Es ist schon wieder Pistolero-Alarm.
Ja, es ist, du kannst die Uhr danach stellen. Also jedes Mal, wenn man aufgehört wird, Football zu spielen, dann kommen Waffen raus irgendwie bei diversen Menschen in den USA. Nee, aber schön, dich wieder zu hören. So jede Woche einmal Carsten. Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber ansonsten ist alles gut. Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Ich habe ja gestern 2 Folgen gemacht. Also so viel gesprochen habe ich noch nie.
Du bist Produktionsmaschine.
Ja, ich war, habe ja erstmal das Team-Special mit Andreas gemacht. Beste Grüße und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an Mr. Gruden für die großartigen O-Töne. Ja, habe ich gefeiert. Wie einfach und simpel Football ist, ist großartig. Ja, wenn jeder seinen Job macht, gewinnt man. Achso, ja, dankeschön. Nee, war wirklich geil, hat echt Spaß gemacht. Und dann bin ich ins Auto gesprungen und bin an sozusagen, deswegen haben wir eben gerade diesen Witz mit Montana Black gemacht, ich bin an Buxtehude vorbeigefahren, ich bin nämlich nach Hasefeld gefahren zu Tars und da haben wir eine Was wäre wenn, wieso, weshalb, warum Folge, die klassische Wer nicht fragt, bleibt dumm Folge. Wir haben uns mal über den Werdegang von Tars unterhalten und vor allem über die, weil ganz viele das von euch wissen wollen, wie kommen die Jungs eigentlich an die Sachen? Denn der Draft, die Draft, das Draft machen wir ja nächste Woche, machen wir ja, da mocken wir uns einen Wolf, Freunde. Aber die Draft Caps gibt es bei Tars schon ab dem 22. April. Wie geht das? Also wieso sind die schneller da, als sie in Detroit ausgehändigt werden? All das haben wir gestern besprochen. Und das Schöne ist, Mike, willst du fahren, dann darfst du nicht, also musst du nie fahren, wenn andere fahren. Oder wie Mike Krüger sagte, willst du was erleben, dann darfst du nicht sparen, dann musst du fahren, wenn alle fahren. Rein theoretisch sind es 70
Kilometer. Die letzten 10 Sekunden habe ich nicht verstanden. Kannst du mich nochmal abholen? Was musst du fahren?
Willst du was erleben, dann darfst du nicht sparen, dann musst du fahren, wenn alle fahren. Bezieht sich auf Stau.
Ah, natürlich,
ich
hab, geil.
Um 17 Uhr das Haus verlassen. Ungefähr die Strecke wie von dir nach Unterföhring.
Mhm.
Ich war um 19.14 Uhr da. 19.14 Uhr. Ja, und dann war ich wieder zurück und jetzt bin ich Gott sei Dank endlich mit dem Mann, der mir als Gottesgeschenk geschenkt wurde, mit Mike Stiefelhagen am Start. Und wir sprechen über das, was jetzt alles Thema ist. Noch nicht mocken. Ich habe schon angefangen zu mocken. Hier liegen gefühlt ganz viele Blätter, die ich heute alle sauber und ordentlich zusammengetackert habe. Und wir haben ja erstmal was ganz Wichtiges, wirklich was elementar Wichtiges, bevor wir über Brasilien, bevor wir über alles Mögliche sprechen. Mike und ich sind ja eingeladen worden. Einziges Problem ist, der junge Mann hat vergessen, wohin. Denn wir kommen ja immer gerne, speziell wenn es was zu essen und dazu vielleicht auch ein Kaltgetränk gibt, aber er hat es vergessen und deswegen hier der Nachtrag.
euch, der Gerrit hier. Jetzt habe ich euch gesagt, dass wir gute Burger machen, aber nicht wo. Das ist ja echt lustig von mir. Ich wollte erstmal vorsichtig anklopfen und nicht mit der Tür ins Haus fallen. Also es handelt sich um das La Verde in Windhagen im Kreis Neuwied. Also für euch beide ungefähr gleich weit entfernt. Also kann man das als Argument nehmen, dass ihr euch da vielleicht mal trifft. Wir haben auch einen schönen Veranstaltungsraum mit bis zu 100 Personen. Also könnt ihr auch gerne noch einen Teil der Community direkt mitbringen. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bezüglich der Burger, da benutzen wir Rindfleisch, was wir selber verarbeiten, zu Hackfleisch und machen dann daraus die Burger-Patties. Die sind besonders zart und das Fleisch zergeht auf der Zunge. Also es ist wirklich auf jeden Fall ein Besuch wert. Und neben Burgern bieten wir auch noch zahlreiche weitere Sachen an. Ich schicke hier einfach mal den Link auch an die Nummer und dann kannst du, wenn du möchtest, Carsten, selber noch ein bisschen ausführen, was wir so anbieten. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn der ein oder andere es schafft und bis dahin, alles Gute.
Ja, vielleicht sollte ich mit Mike da mal wirklich vorbeigucken, denn Windhagen, klingt jetzt windig, ist es aber nicht. Es ist in Rheinland-Pfalz, Digi. Das ist wirklich tatsächlich genau zwischen uns. Da sollten wir mal einen Ausflug machen. Und dieser große Saal, der bietet sich ja eigentlich an, dass wir da mal nochmal uns beide hinsetzen und vielleicht von da das machen. Wir müssten natürlich Martin Buchholz fragen. Das ist der Oberbürgermeister. Aber der kann uns ja auch eigentlich nichts verbieten. Da können wir einfach mal hinfahren.
Also ich habe mehrere Fragen. Ich habe erstmal gegoogelt jetzt, Neuwied, München, das sind 5,5 Stunden, 511 Kilometer. Das wäre auf jeden Fall für einen Burger, glaube ich, die längste Strecke, die ich jemals gefahren bin. Aber wenn man das mit irgendwas coolem, eventigem noch verbinden kann, ist das, Gerrit, erstmal eine sehr, sehr liebe Einladung. Vielen lieben Dank dafür. Und die zweite Sache ist, was habe ich jetzt vergessen? Also irgendwas habe ich vergessen, hast du gemeint.
Nein, eine Einladung? Er hat es vergessen.
Wir haben doch letzte Woche heute auch echt verstrahlt, oder?
Ja. Okay, wir haben doch letzte Woche die Einladung bekommen, wo es...
Ja, das weiß ich. Ich kenne Gerrit aber doch. Ich kann die Stimme doch zuordnen. Das auf jeden Fall. Voll süß. Also klar, wenn das sich irgendwie wieder vereinbaren lässt, sehr gerne. Ich habe letztens erst drüber nachgedacht, wie cool eigentlich unsere Deutschland-Tour war und wie viel Spaß das gemacht hat.
Ja, müssen wir mal hin.
In den ganzen Orten machen. Was zu machen.
Müssen ja, das war sehr machen. Schön. Ja, Birkenseife gibt's da. Verkehrskennzeichen ist übrigens NR. Wollte ich nochmal gesagt haben. Haben 16 Ortsteile.
Und wie heißt der Laden? Komm, wir können mal gucken. Neuwied und wie, was hat er gesagt? Wie heißt der Laden?
La Dings da. La Verda.
La Verda?
La Verda, La
Verda. Okay, wir finden es nochmal raus.
Da habe ich doch eben gesagt. La Verda. Gibt es überall.
Hauptsache Burger.
Ja, habe ich richtig Bock drauf. Vor allem, wenn die das selber machen, dann ist doch alles gut, oder nicht? Also finde ich gut. Finde ich gut.
Ja.
Stammtische. Ah, einen Stammtisch haben die auch. Ja, gut. Haben wir das schon mal geklärt. So, apropos Stammtisch. Gibt's bei Starbucks nicht. Aber bei Starbucks gab's Ärger. Terrell Suggs, der spielt jetzt nicht mehr, aber der sagt sich, wenn schon Offseason und der Mike immer sagt, in der Offseason muss irgendwas mit Crime passieren, dann mache ich es doch einfach mal. Terrell Suggs hat sich entschieden... Starbucks Drive-Thru gibt es in den USA, hat mich auch sehr verwundert. Sagen wir es mal so, ein schwarzer Range Rover fährt vor, guten Tag, hallo. Und dann gab es eine heftige Diskussion. Einziges Problem ist, statt das Geld rauszureichen oder die Kreditkarte rauszureichen, gab es in diesem Disput plötzlich eine Waffe. Und jetzt sagt die Polizei, das ist definitiv nicht korrekt. Also nächster, ich sag mal so, CSI Off-Season-Bericht lässt nicht lange auf sich warten. Ich verstehe es alles nicht. Warum? Kann man nicht einfach sagen,
wurde sich beleidigt.
Nicht. Arschloch, Sachs Drecksack, Heckenpenner.
Sachs hat irgendeine Waffe gezogen, jetzt geht es eben darum, dass er jemanden bedroht hat. Ungebührliches Verhalten, finde ich auch sehr schön. Wenn du jemanden mit einer Waffe bedrohst, das ist ungebührliches Verhalten. Würde ich auch so sagen. Ich glaube, das ist mindestens ungebührlich. Geht natürlich auch um Bedrohung. es ist die typische Off-Season-Nummer. Und vor allem alles vor dem Restaurant oder der Kette, also dem Café Starbucks. Also, vielleicht wurde sein Name falsch geschrieben. Vielleicht haben die irgendwie Terrell falsch geschrieben und hat sich provoziert gefühlt. So viel Witze, wie wir auch drüber machen, ist natürlich nicht so schön. Das sind die Meldungen, die würden, glaube ich, in der Saison untergehen, aber so Mitte April haben sie halt eine Schlagzeile.
Ja. Logan Ryan, der zweifache Super Bowl-Champ, hat ja bei den Patriots übrigens gesagt: Dankeschön, war sehr schön. Ich höre jetzt einfach mal auf. Ich bin raus. Ja, also das ist so eine Nachricht, die tut mir tatsächlich, also Rutgers, guter Junge, Safety, sagt Dankeschön, Wiedersehen, tschüss, ist natürlich jetzt für die Patriots ein Veteran gewesen, ja, also gut, das war's, schöne, danke, Schöne Karriere. Hast schön gegen die Dolphins, weiß ich noch, immer schön die Bälle abgefangen. Hm? Geiler Typ. Der hat mich wahnsinnig gemacht teilweise. Aber egal, ist ein Patriot. Aber ich mag die Patriots ja jetzt, habe ich ja beschlossen.
Genau, zuletzt war er nicht mehr bei den Patriots, er hatte seine erfolgreichsten Jahre natürlich da, zwischen 2013 und 2016 hat er so eine kleine Rundtour gemacht, aber bei den Titans war er auch noch ganz ordentlich. Dann ein Jährchen bei den Giants, ein Jährchen bei den Bucks, zuletzt bei den Niners. Er ist, ich glaube, er ist jetzt Anfang, Mitte 30, ne? Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, dass der Körper nicht mehr mitmacht oder du genug gespielt hast als Safety, ist das ja vollkommen die richtige Entscheidung, früher aufzuhören. Du hast zweimal den Super Bowl gewonnen. Ich meine, das können nicht so viele von sich behaupten. War in seiner Prime auf jeden Fall ein sehr starker Safety. Und weißt du, wo er geboren ist? In Berlin. Aber nicht im deutschen Berlin. In Berlin in New Jersey. Das ist auch eine geile Nummer, finde ich. Ich wusste gar nicht, dass es in New Jersey auch noch in Berlin gibt. Aber er hat Berliner Wurzeln, nur andere.
Es gibt so viele deutsche Städte da drüben, wo du denkst so, meint ihr das jetzt ernst? Ich habe irgendwann mal eine Liste gelesen, da habe ich gedacht so, echt jetzt? Also Hamburg,
in Cincinnati gibt es auf jeden Fall die Münchner und die Frankfurter Straße. Also einmal, weil Cincinnati, glaube ich, mit München verpartnert ist, die Stadt. Und ich meine, es gibt auch die Frankfurter Straße da. Also ja, die Amerikaner haben sich da, auch New Amsterdam ist ja auch bekannter für euch da draußen, die haben ein paar Namen geklaut.
Ja, aber ist ja okay, ist ja eine schöne Hommage. Dann haben wir natürlich noch was. Und jetzt müssen wir sagen, tschatsching, guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Heidewitzka, wie viel Geld da über den Jordan geht, im positiven Sinne. Josh Allen, nein, falsch, nicht der Josh Allen, also jetzt keine Panik, der hat jetzt nicht gesagt, so okay, ich habe jetzt gar keinen Receiver mehr, ich bin jetzt weg, ich gehe jetzt in Rente, sondern Josh Allen, der Pass Rusher, die Nummer 41 der Jacksonville Jaguars, der hat jetzt gesagt, Boss, ich brauche mehr Geld und er kriegt mehr Geld. Josh Allen unterschreibt einen großartigen Vertrag, 5 Jahre, 150 Millionen, gut, in 5 Jahren wird der bei dieser Position wahrscheinlich nicht mehr spielen, aber immerhin sind 88 Millionen garantiert und das macht ihn mal eben kurz, aber mal richtig zum Topverdiener, denn Brian Burns, ihr wisst schon, Trade, zack, bumm, 5 Jahre, 141 Millionen, Jadarius Sneed, zack, auch mit dem Trade zu den Titans. 4 Jahre 76, da geht es jetzt schon so ein bisschen runter. Dann haben wir Ravens, Justin Madueke, 4 Jahre 98 Millionen. Das ist schon ein amtlicher Vertrag. 150, 88 garantiert. Guten Tag erstmal.
Ich stelle mir bei sowas immer vor, ich meine, wir reden immer darüber und wir sagen immer im Verhältnis zu anderen Positionen, was die alles verdienen. Aber stell dir mal vor, du unterschreibst einen Vertrag über 5 Jahre über 150 Millionen Dollar. Also ich wüsste gar nicht, was ich zuerst mit dem Geld machen möchte. Wahrscheinlich wie zurücklegen oder irgendwas investieren, was langfristig ist. 88 Millionen garantiert, egal was passiert. 88 davon gehören dir. Das ist schon unfassbar. Und ich finde, also ist zwar nicht der Josh Allen, aber ich finde das so ein bisschen diffamierend, ne? Weil er ist trotzdem einer der krassesten Spieler. Also als Pass-Rusher hat er in den letzten Jahren gut abgerissen, hatte durch den gleichen Namen wie der vielleicht noch bekanntere für den Casual-Fan Quarterback der Bills. Aber wie ich finde, hat er sich diesen Vertrag absolut verdient. Also der hat in den letzten Jahren diese Defense mitgetragen, ist einer der Köpfe der Defense, die Jaguars bezahlen ihn. Also wie ich finde, ein verdienter Vertrag und mich freut es auch für ihn, dass er es bekommt, weil es gibt ja viele Spieler, die hätten auch einen großen Vertrag verdient und bekommen ihn nicht. In seinem Fall hat es funktioniert und er hat sich ja auch sehr so bodenständig, wie es glaube ich geht, bedankt für diesen Vertrag. Also wenn 150 Millionen, 88 Millionen zugesichert bekommst, dann zu sagen, ja, ich fühle mich sehr geehrt über diesen Paycheck. Ja, würde ich auch an deiner Stelle. Das ist schon sehr, sehr schön. Aber er hat natürlich gesagt, er möchte nach wie vor mit den Jacksonville Jaguars den Super Bowl gewinnen. Das ist sein Ziel. Da dachte ich, okay, ambitioniert. Dann geht er weiter und sagt, ich möchte außerdem Defensive Player of the Year nächstes Jahr werden. Also nicht generell, sondern nächstes Jahr. Da dachte ich, okay, ambitioniert. Und dann hat er sein Statement abgeschlossen mit, außerdem will ich noch MVP werden. Da dachte ich, okay. Wenn du das alles schaffst, ist das Geld es wahrscheinlich wert.
Naja, also sagen wir es mal so. Der Euro-Jackpot sind gerade 86 Millionen.
Boah, weißt du das
mal vor?
Weil spielst du das jede Woche?
Ja, entschuldige bitte, ich möchte ja unseren Podcast mal auslagern. Ich möchte, ich möchte mit dir ja mal, das ist mein Traum.
Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ist das jede Woche Euro-Jackpot?
Ja, ich glaube ja. Also ich mache das immer nur, wenn ich für Paula Essen kaufen gehe. Neben dem Geschäft, wo es Futter gibt, ist so ein Getränkehöker. Und da steht immer draußen so ein Aufsteller und da steht dann immer der Euro-Jackpot dran. Und dann steht da manchmal irgendwie so eine Summe wie 72, 86, 94. Und dann gehe ich da mal rein und dann mache ich immer irgendwie meine Lieblingszahlen. So dein
also Geburtsdatum, machst du die gleichen Zahlen.
Mein Geburtsdatum, dein Geburtsdatum, mein Geburtsdatum, Paulas Geburtsdatum und so weiter und so fort. Und dann hoffe ich immer, dass ich gewinne. Und ich gucke auch immer, also wird ja mal freitags gezogen, ich gucke bis samstags nicht nach, freitags abends bin ich der reichste Mensch, den es gibt. Da plane ich dir das alles schon in meinem Kopf durch. Mike und ich im Liegestuhl auf Fidschi mit einem Getränk in der Hand, mit einem Schirmchen machen wir einen Podcast, während im Hintergrund die Brandung, dann gehen wir zwischendurch eine Runde baden. Das wird sehr witzig. Problem ist, ich gewinne irgendwie nie. Aber was ich damit sagen will, ist 86 Millionen dafür, also die Leute standen an, um so einen Lottozettel auszufüllen. Und jetzt überleg dir das mal. Nur für den Moment, ich habe das hier mal vorbereitet, ich habe einen Stift. Achtung, jetzt ist ein Stift, ihr hört das jetzt. Ich unterschreibe jetzt mal als Josh Allen, pass auf. Dieser Moment, ab diesem Moment waren es 88 Millionen, die fest auf seinem Konto landen. Und das Ganze zu Recht. Ich fand das auch sehr ambitioniert, wie du sagst, ja, aber, und ich werde auch MVP. Da habe ich gedacht, ja, der letzte MVP war Lawrence Taylor. Andere Zeit, schwierig. So, aber was mich tatsächlich an dieser Geschichte glücklich stimmt aus Sicht der Jacksonville Jaguars und Sebastian Horn zum Beispiel, ein sehr guter Freund von uns, der uns auch bei der Podcast-Tour mit den Hotels geholfen hat, der ist ja Hardcore Jacksonville Jaguars-Fan, der erinnert sich ja immer gerne an die schöne Zeit zurück. Du weißt noch, Saxonville, wo sie trotz Blake Bortles fast in den Super Bowl eingezogen wären.
Wie geil da ist das, ja, dass die schöne Zeit Blake Bortles ist. Ja. Die schöne Zeit. Ja. Ja,
nochmal, der ist statistisch erfolgreicher als Trevor Lawrence.
Voll.
Von den Pässen und von den Angekommenen und so weiter und so fort. Aber was ich damit sagen will, ist, Saxonville damals ist über die Defense tatsächlich, über den klassischen Claim Defense Wins Championships, bis fast in den Super Bowl gekommen. Und irgendwie muss sich Herr Kahn, der Besitzer, bei seinen ganzen Stoßstangen-Zusammenschrauben-Aktionen irgendwie überlegt haben, warte mal, was war noch die gute Zeit? Ach, wir haben Defense gespielt. Was hatten wir da noch? Ach ja, da hatten wir Calais Campbell in der Mitte, wir hatten Krawall und Remy Demi über Außen. Haben wir auch Krawall und Remy Demi? Ja, der heißt Josh Allen, musst du nur bezahlen. Ah, okay. Wo kann ich die Summe eintragen? Ich mach mal blind. So, ich find's gut. Also, weil ohne Defense kannst du in Jacksonville den Blumentopf nicht gewinnen. Das geht nicht.
Nee, und vor allem, das ist ja auch schon, wie lang ist das her? 7 Jahre Saxonville.
Ja.
Krass, oder? Das war wirklich eine wahnsinnige Saison von den Jaguars und man hätte ihn, glaube ich, auch den ganz tiefen Run noch gegönnt. Natürlich war Blake Bortles jetzt nicht der Grund, warum sie getragen worden sind, sondern wie du gerade gesagt hast, die Defense. Auch ein Jalen Ramsey als Cornerback da unterwegs gewesen, also es war schon eine gute Truppe. Und jetzt wieder mit Josh Allen eine neue Saxonville Unit aufzubauen, ist, glaube ich, der richtige Weg, die richtige Entscheidung. Ich finde, Jacksonville macht das nach dem Urban Meyer-Desaster vor ein paar Jährchen wieder ganz gut und versucht wieder in die Spur zu kommen.
Ja, was haben wir noch? Oh, wir haben was Schönes. Wir haben ja was Schönes. Freunde, ich habe am 6. September Geburtstag und ich kriege ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Und dieses Geburtstagsgeschenk klingt ungefähr so. Ja, denn wir reden jetzt über Brasilien. Ja, normalerweise.
Boah, ich dachte gerade, das wäre das Intro von Sex in the City oder so. Ich konnte gerade nicht zuordnen, was es ist. Was ist das, Maschinada oder was ist das?
Oh, du bist Diggi, du bist ein Profi.
War das Maschinada der Anfang?
Ja, der gute alte Sergio Mendes. Ja, du hast es.
Ah, oh, bester Mann. Sergio Mendes. Nee, der ist es nicht. Aber Sergio Mendes macht super Musik. Nur ich dachte so im ersten Augenblick, ist es jetzt Sex in the City? Kommt Carrie gleich rumgelaufen? Was passiert jetzt?
Mr. Big.
Ja.
Kommen wir zu Mr. Big. Also, nee, also Sex in the City ist es nicht, aber Love in Brazil wäre es. Denn jetzt ist es raus. Also, am Donnerstag startet die Saison mit natürlich ganz klassisch dem Eröffnungsspiel. Und dann hat sich die NFL überlegt, bis zum ersten Sonntag ist dann ja ein bisschen viel Zeit. Lass uns einfach freitags nochmal einen Knaller reinhauen. Der Spengemann hat Geburtstag, habe ich zu Roger gesagt, finde ich eine gute Idee, gib mir mal ein schönes Spiel. Hat er gesagt, ja, musst du nur ein bisschen mit der Zeitverschiebung arbeiten, aber ist egal, denn jetzt ist es raus. Wir wussten ja, die Eagles spielen in Brasilien, aber jetzt wissen wir auch, gegen wen sie spielen. Die Eagles spielen nicht gegen irgendwen, sondern die Eagles spielen in Sao Paulo gegen die Green Bay Packers. Wie geil ist das denn?
Ja, es ist schon geil. Ich weiß aber nicht, ob ich den Zeitpunkt so geil finde, wenn ich ehrlich bin. Es ist Woche 1 und es ist, wie du schon gesagt hast, ein Tag nach dem Opener, den ja traditionell der Super Bowl-Sieger spielt. Und es ist eben das erste Mal am Freitag seit 1970, dass die NFL das macht. Und es ist wieder so ein Stück weit Aufbrechen von Tradition. Ja, ja, also ich bin ja so ein Gewohnheitstier und ich bin auch sehr geschädigt, was Fußball angeht in den letzten Jahren. Da weiß man ja gefühlt gar nicht mehr, wann wer wo spielt. Also kurzer Exkurs, jetzt am Dienstag oder jetzt unter der Woche war Champions League und das eine Spiel findet bei dem Streamingdienst statt und das andere bei dem. Es gibt keine Konferenz, du bekommst, also es ist für den Zuschauer wirklich sehr, sehr nervig. Ich bin ja immer froh darüber, wenn es Konkurrenz gibt, weil es ist meistens gut fürs Produkt, wenn sich mehrere Redaktionen, Bieter drum streiten, was zu bekommen und eigentlich dann besser produzieren sollten, meint man an der Stelle. Aber bei sowas habe ich immer ein bisschen Angst, dass es dann immer und immer mehr wird die nächsten Jahre, weil ich mag das eigentlich, dass
wird
du weißt,
auch okay, leider.
Du hast, ja, wird es wahrscheinlich leider. Du hast deine Sonntagsspiele, du hast dein Montagnachtspiel und deswegen bin ich ja so zwiegespalten. Dass sie aber in Brasilien spielen und so, ne, für mich als internationalen Fan, wir haben ja schon öfter gesagt, die Amerikaner sehen das ein bisschen anders, aber für mich als deutscher Football-Fan, ich finde das cool, ich bin gespannt, wie die Brasilianer da abreißen, wie die Stimmung in Sao Paulo ist, wenn da die Eagles auftreten und spielen gegen die Packers, ist ja auch ein geiles Spiel. Ich weiß nur nicht, ob ich das schon in Woche 1 gesetzt hätte, weil für mich ist Woche 1 eh geil, es geht endlich wieder los, alle spielen. Ich glaube, ich fände es als Team auch geil, wenn du dein erstes Spiel zu Hause hast für deinen Fans und nicht irgendwo in Brasilien, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn das ja so Woche 2, 3, 4, 5 irgendwo wäre, okay, vielleicht hat es auch nicht anders in den Schedule gepasst, ist die nächste Frage. Aber ja. Grundsätzlich cool, Zeitpunkt finde ich nicht ideal.
Und es ist eben nicht nur der Zeitpunkt. Also das Stadion kennen wir alle aus 2014 von der Weltmeisterschaft. Und für die Hardcore-Fans, die sich auch noch die Olympiade gönnen, 2016 hat in diesem Stadion auch noch die Olympiade stattgefunden. Es spielt der SC Corinthians. So. Das ist der Austragungsort. Einziges Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, und Mark Murphy ist der Präsident der Packers. Der hat sich jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt, ist ja alles schön und wir verstehen diese International Series, aber ich habe hier ein kleines Problem. Und über dieses Problem muss man sprechen, denn wir alle haben ja bei diesen ganzen London-Spielen, da bin ich ja mit Dominik Kaiser, deinem RAN-Kollegen, mal durch die Katakomben und wir haben gefilmt, wie viel Equipment da mitgenommen werden muss und. Und wir reden über Green Bay. Und ihr lacht jetzt, aber das ist tatsächlich ein Punkt. Er sagt, wir sind natürlich total, wir unterstützen dieses ganze International Series Programm. Ist alles cool. Aber wir haben ein Riesenproblem. Green Bay ist jetzt eine, in Anführungsstrichen, Kleinstadt. Und wir haben auch nur einen Kleinstadtflughafen mit einer ziemlich kurzen, mit einem ziemlich kurzen Runway. Könnt ihr uns ganz kurz mal erzählen, wie wir so einen Riesentransportflieger vollpacken sollen, der von da abhebt? Die sind gerade in einer logistischen Vollkatastrophe, weil sie nicht wissen, wie sie die Container da wegkriegen. Da hat irgendwie keiner drüber nachgedacht. Ja, Philadelphia, großer Flughafen. Aber was ist in Green Bay? Ich finde das so witzig, da hat überhaupt keiner drüber nachgedacht. So, die Green Bay Packers spielen international. Ja. Stopp mal.
Also es gibt keine Maschine, die von dort aus fliegen kann, wo eben alles reinpasst. Das heißt, es gibt entweder die Möglichkeit, zwei Maschinen fliegen zu lassen oder du musst in eine andere Stadt, wo es eine Maschine gibt, also du musst alles transportieren, so Formel-1-mäßig, alles in LKW und ab. Ist natürlich jetzt auch nicht das umweltfreundlichste und das nötigste sozusagen. Also clever ist es nicht und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man bedenken sollte, wenn man ein Team auswärts spielen, also auswärts, international auswärts spielen lassen möchte. Dass da auch die Flughäfen gecheckt werden und man an das Team denkt. Also wenn die Teams schon bereit sind, diesen Weg auf sich zu nehmen, dann sollte man dahingehend zumindest auch mal mit denen sprechen und alles durchplanen, weil da habe ich vollstes Verständnis für den Präsidenten. Das ist natürlich erstmal ungeil, weil er hat jetzt die Scheiße am Schuh.
Ja, wenn ihr euch die US-Karte anguckt, Green Bay liegt zwar in Anführungsstrichen relativ zentral, aber ja, es ist jetzt irgendwie eine Stadt mit 107, genauer gesagt, aktueller Stand, 107.395.000 Einwohnern. Und jetzt ist da in der Nähe, natürlich, das liegt am Michigansee, aber du musst halt rein theoretisch nach Milwaukee fahren, nach Chicago oder, ja, wo ist denn der nächste große Flughafen? Ja, Arschlecken, das war's.
Ja, wir wissen alle.
Das ist schon scheiße.
Die werden schon dahin kommen. Also sie werden Brasilien schon spielen. Es ist einfach nur mit mehr Aufwand verbunden und mit mehr Kosten. Und das ist wahrscheinlich einfach, ja, hätte man vielleicht vorher bedenken können. Aber man hätte auch nicht viel ändern können, weil die sind halt in Green Bay. Heißt, sie hätten vielleicht nur von Anfang an sagen müssen können, okay, ihr müsst dorthin, um dahin zu kommen. Wir unterstützen euch dabei mit diesen und diesen Mitteln. Aber dass die ja jetzt irgendeinen Plan B brauchen, ist ja von vornherein klar. Also die können ja nicht zaubern, was den Flughafen angeht. Ist eine schöne Hintergrundgeschichte auf jeden Fall.
Green Bay ist übrigens nur so für unnützes Wissen für euch da draußen, nach Foxborough die zweitkleinste Stadt mit einem NFL-Team. Ja, Foxborough ja, ist wobei, ein Vorort von Boston, das genau. zählt irgendwie das nicht wirklich, so bisschen, das ist ja eigentlich schon Boston, ja. aber um Green Bay ist nicht wirklich viel drumherum, außer Kühe, Kühe und nochmal Kühe.
Es ist ein bisschen wie Schalke, was ja zur schönsten Großstadt Deutschlands gehört, Gelsenkirchen, das ist ja eigentlich auch nicht eine eigene Stadt.
Ich warte mal, ja. wer hat gesagt, das ist ein, nee, stopp, Diggi, gibt es wirklich die Aussage, das ist die schönste Stadt Deutschlands?
Ja, also alle sagen das. Ich glaube wirklich, niemand sagt was anderes. Gelsenkirchen ist, glaube ich, die wirklich schönste Stadt. Hat irgendjemand was anderes mal behauptet, als dass Gelsenkirchen die schönste Stadt Deutschlands ist?
Weißt du noch, als ich zu dem Vikings-Fanclub-Treffen gefahren bin und dir das Foto geschickt habe von diesem Ortsschild Gelsenkirchen und direkt dahinter nur diese Mülltonnen zu sehen waren? Du willst mir nicht erzählen, gut, glaubt alle, was ihr wollt. Gelsenkirchen, super. Kulturell, also muss man mal hin,
nein, ist also, überhaupt also kein nee, Thema. Kurze Erklärung, Schalke an sich ist ja ein Stadtteil der Stadt Gelsenkirchen, deswegen habe ich gerade den Bezug zu Foxborough und Boston genommen. Und so sehr ich Schalke auch liebe und da unter Tage sehr viel passiert, ist die Stadt Gelsenkirchen, also ich glaube, wenn du da die Hauptstraße langfährst, hast du Kneipe und das war's auch. Ich glaube, zum Leben gibt es tatsächlich Orte, die spannender sind, aber trotzdem habe ich eine große Liebe zu dieser Stadt.
Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich bin da durchgefahren, ich fand es auch ganz nett. Also nett.
Ja, versteht, was ich ja. Nett. Das ist nett. Das ein nettes Urteil von dir, ja.
Apropos nett, Coach Harbaugh ist auch ein Netter. Also wir reden jetzt nicht drüber, dass er sagt, ja, ich finde das super, dass die sogenannten Swivel-Hip-Drop-Tackles. Weil es Quatsch ist.
Er ist halt seine... Nee, ich finde, wir sollten schon Meinung abbilden. Ich meine, wir beide haben gesagt, wir verstehen es nicht ganz, ne? Wir haben uns dann positioniert. Genau. Aber wenn ein NFL-Coach eine andere Meinung hat, sollten wir zumindest hier auch nochmal kurz besprechen. Also der John Harbaugh, Head Coach der Baltimore Ravens, ist einer der ersten und wenigen Aktiven rund um die NFL, der sich öffentlich äußert und sagt, ja, es musste rausgenommen werden. Und ich meine, er ist immerhin der Coach von Mark Andrews, der sich verletzt hat. Jener Mark Andrews, der gesagt hat, er findet es Quatsch, es rauszunehmen. Also ich finde schon, dass man das erwähnen kann. Ich würde gerne mit ihm drüber reden, warum und so, aber.
Danke.
Also er erklärt eben die Verletzungsgefahr natürlich dahinter. Wir haben natürlich gesagt, naja, aber also wir haben das ja schon mal behandelt in der Folge, dass es Situationen gibt, wo du eben auch nicht viel anders machen kannst und dass es Situationen gibt, wo eben Verletzungen leider passieren. Er sagt da ganz klar, nee, musst du anders machen. Finde ich spannend, kann man drüber nachdenken, weil jetzt nächstes Jahr werden wir es ja sehen, was dann passiert. Wie die Verteidiger sich verhalten werden. Und er selber hat ganz klar gesagt, das ist wirklich ein schlimmes Play und gut, dass es raus ist. Also fand ich überraschend.
Ja, aber das ist nicht das Einzige, was Coach Harbaugh gesagt hat. Coach Harbaugh hat sich auch gemeldet und hat gesagt, so, pass mal auf, wir machen jetzt hier mal alles anders. Die letzten Jahre, ja, war Chargers Offense eigentlich nur der rechte Arm von Justin Herbert. Müssen wir jetzt mal ändern. Und er lehnt sich ein bisschen an damals Greg Roman und die Angriffsvarianten oder die Angriffsspielweise der Baltimore Ravens, wo viel gelaufen wurde mit Lamar Jackson, wo Lamar Jackson plötzlich extrem gut gepasst hat und wo er auch MVP wurde. Ich finde die Aussage extrem gut, ich finde sie extrem spannend, denn wir alle reden ja immer drüber, ja, Running Backs, 12,50 € und du kannst spielen. Hier wird jetzt plötzlich das Running Play wieder als wichtiger Faktor hervorgehoben, was ich tatsächlich eine spannende Aussage finde, weil erstmal brauchst du das Personal und zweitens verschiebt das natürlich jetzt wieder die Wertigkeit, denn hier hebt jemand den Running Back auf oder das Laufspiel auf den Schlüsselfaktor, wie eine Offense funktionieren kann. Also dann bezahlt die doch auch mal, verstehe ich nicht.
Ja, es ist vielleicht auch einfach nur Gerede, um denen gut zu reden und denen eine Wichtigkeit zu geben und dann trotzdem wieder Verträge anders. Also ich halte das eher für ein taktisches Mittel. Also wenn er das so sieht oder wenn das so die Aussage ist, dann, wie du schon gerade richtig gesagt hast, muss das sich auch in den Verträgen widerspiegeln. Und solange das nicht passiert, glaube ich eher, ist das einfach ein taktisches Mittel, um seinen Lockerroom bei Laune zu halten und da natürlich gut zuzusprechen. Ich als Berater eines Running Backs würde die nächsten Verhandlungen genau diese Aussage mitnehmen, ausdrucken und auf den Tisch knallen und sagen, okay, dann zahl mal. Ist natürlich nett, Carsten, aber wir kennen das natürlich. Ne? Also Beispiel
für euch gehört draußen, zum Handwerk.
Euer Chef lobt euch vor versammelter Truppe bis in den Himmel und bei der nächsten Verhandlung sagt er, sei froh, dass was du bekommst, nimm mal hier die 3,50 mit.
Ich weiß, wie du meinst.
Ich meine jetzt generell, glaube ich, ganz, ganz allgemein gesprochen, da muss man halt ein bisschen, man darf sich nicht blenden lassen, ich sag's mal so.
Vor allem darf sich auch der Chargers-Fan an sich nicht blenden lassen. Denn für mich ist tatsächlich der Chargers-Angriff das größte, ich sag mal so, das größte Überraschungsei der kompletten NFL. Wen haben wir denn alles verloren? Jared Everett, den Tight End. Austin Eckler ist weg, Keenan Allen ist weg, Mike Williams ist weg. So, das waren statistisch gesehen 57% von Herberts Completions. Mhm. So, wer fängt ja, jetzt Ball? Das ist ja wie bei den Buffalo Bills.
Das stimmt natürlich. Sie haben jetzt mit Harbaugh auch eine Art Umbruch eingeleitet. Aber muss ich auch sagen, trotz diesen 57% Spielern haben sie jetzt nicht so viel gerissen. Ne? Deswegen ist vielleicht die Idee schon da, zu sagen, wir verändern jetzt was. Sie haben Gus Edwards geholt als Running Back, der in Baltimore einen guten Job gemacht hat, solange er fit war. Ne? Ich habe da mal ein bisschen Angst, dass so Spieler sich leider öfter verletzen. Sie haben Will Disley als Titan geholt und Hayden Hurst. Das sind, finde ich, zwei interessante Waffen auf der Titan-Position. Donald Parham läuft da immer noch rum. Aber du hast recht, ne? Der Receiver-Corp besteht aktuell aus 4 Menschen. Das ist nicht viel. 4 Spieler auf Receiver ist wenig. Simi Fehoko, habe ich kurz überlegt, ja, auf den Trikot hole, habe ich doch nicht gemacht. Quentin Darius Johnston, Davis. Joshua Palmer, Darius Davis, das sind die 4 Jungs. Und ja. Quentin Johnston läuft den Erwartungen seit dem Draft auch noch hinterher. Die müssten auf jeden Fall was machen. Aber ich schätze Harbaugh als jemanden ein, der weiß, was er tut. Und deswegen wird das alles Zeit nehmen. Aber die Chargers aus der Vergangenheit, die sind sie nicht mehr. Die, wo man von Anfang an hohe Erwartungen hatte und gesagt hat, Geheimfavorit, das sind sie aktuell mit dem Roster nicht mehr. Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil du eben jetzt einen anderen Weg einschlägst, weil du gemerkt hast, der Weg aus den letzten Jahren hat nicht funktioniert.
Ja, Marcus Brady ist gekommen. Also sie haben Brady geholt. Also nicht den Brady, sondern Marcus Brady. Das war der Eagles-Coach, der da als Senior, also der war da fürs Passing-Game zuständig. So, ich bin sehr, sehr gespannt. Also die Chargers, weißt du noch, die letzten Jahre, also seit Folge 1 haben wir immer gesagt, ja, dieses Jahr Geheimfavorit. Also die müssen, überleg mal, wen die alles haben. Oh, da haben sie noch Khalil Mack geholt, was sie alles gemacht haben. Und wir immer, yep, das wird dieses. Und dann immer so Mitte der Saison, nee. Fantasy, weißt du noch, habe ich immer gesagt, ja, hier, komm, ich hol mir was von den Chargers. Das funktioniert. Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Dieses Jahr mache ich es auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du musst mich bitte, bevor wir unser Fantasy-Team zusammenstellen, nochmal an meine Aussage von heute erinnern. Ich mache es nicht. Kein Justin Herbert, kein irgendwas. Mache ich nicht. Bin ich raus. Ja, also die müssen sich erstmal bei mir beweisen.
Mal gucken, wer noch alles kommt und wer noch alles geholt wird im Draft. Haben wir ein bisschen Zeit. Wir können bei Rashee Rice ein kleines Update geben. Wir haben
warte. Die CSI.
Ja, es ist leider typische Off-Season-CSI-Berichterstattung hier. Es sind ganze 8 Fälle, gegen die Rashee Rice sich verteidigen muss. 8 Anklagen rund um dieses Unfalldrama. Wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet, von diesem Straßenrennen in Dallas. Und jetzt drohen ihm wirklich schwere Konsequenzen. Also man kann auch nicht so wirklich absehen, was passiert. Zu Recht natürlich. In welcher Form er bestraft wird, wie viele Spiele er fehlen könnte, ob er generell erstmal büßen muss sozusagen. Also da werden wir die nächsten Wochen weiter berichten, aber das 8 Anklagen ist nicht wenig. Und er hat ja so versucht, das ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, ja, hier, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin gefahren, aber 8 Anklagen, 4 Personen wurden verletzt bei diesem Rennen. Es wurde Fahrerflucht begangen, ganz, also da muss sich, da muss erstmal sich wieder rausziehen, das wird nicht so einfach. Nee. In beiden Autos Marihuana, ne, dubiose Kreditkarten, ein Scheck über knapp 17.000 Dollar, eine nicht registrierte Diamantkette, das Playbook der Chiefs, alles war dabei in diesem Auto. Das wird spannend.
Und das ist, pass auf, und bei allem jetzt, ne, also ja, hier Ganja, tralala im Auto. Also, was ich so beiläufig in dieser Auflistung, ich finde es so geil, wie du das gerade auch so genau so, wie es in diesem Polizeireport.
Ja.
Und das Playbook der Chiefs. So, was? Wieso fährst du in der
Offseason das Playbook spazieren? Ja, du brauchst ja auch, vielleicht brauchst du auch irgendein Blatt Papier, um deine Dinger zu rollen. Vielleicht hat er es deswegen dabei, ich habe keine Ahnung. Schwierig, sehr schwierig. Um mal nochmal kurz einen Play nachzulesen an der Ampel.
Stell dir mal vor.
Sag mal, wie geht's nochmal in die Titan Attack? Wo müssen wir hinlaufen? Kurz mal eine Ampel nochmal checken.
Ah. So, wir machen jetzt richtig CSI. Hallo, mein Name ist Andy Reid. Bin ich da verbunden mit dem Asservatenraum der Polizei Dallas? Ja. Kann ich mein Playbook wieder? Nein, das ist ein Beweismaterial. Sind Sie Dallas Cowboys-Fan? Ja. Wehe, Sie faxen das zu den Cowboys.
Wenn ich Polizist wäre und ich finde das Playbook der Chiefs und bin die-hard Patriots-Fan. Boah. Da müsste ich aber echt mich zusammenreißen, um nicht, ne?
Ja. So unauffällig. Hier, pass auf, Counterplay läuft so. Ja, ich verstehe es halt nicht. Also vor allem, das ist ja schon, also so, es ist ja Offseason. Das erinnert mich so, weißt du noch, an hier verstrahlt Johnny Manziel, der das iPad mit dem Playbook im Flieger vergessen hat. Wo man, netterweise, die Stewardess war Browns-Fan, die hat gesagt, hier, ich hab hier ein Playbook, wollt ihr das wiederhaben? Die Jungs gehen, also gib mir so auf den Stronzo. Aber egal. Apropos Stronzo. Mein lieber Freund, ich möchte gerne nochmal kurz eine Einladung aussprechen. Nicht an dich, weil du bist zu weit weg. Du bist zu weit weg. Leider. Am 5.5. ist es ja soweit. Solltet ihr euch einen Knick ins Ohr machen, aufschreiben, merken. Wenn ihr irgendwo im Umkreis von Norddeutschland unterwegs seid und da zu Hause seid, egal ob jetzt unsere Hörer aus Bagdaheide, Norderstedt, wo sie alle sind, Bremen. Am 5.5. ist es soweit. Wir haben mit unserem Footballprojekt hier in Hamburg, mit den Wild Tigers, das erste Heimspiel. Und komm vorbei. Wir haben richtig Tribüne. Also da kann man richtig, das ist jetzt nicht so wie normalerweise 6., 5., 4., 3. Liga, dass es irgendwie Stehplätze gibt. Wir haben eine richtige Tribüne. Wir sind direkt mitten in Hamburg. Geil. Es ist das Stadion in Wandsbek. Findet ihr natürlich bei Instagram oder guckt einfach nach Hamburg Wild Tigers. Da findet ihr die Anfahrt, da findet ihr Parkplätze und so weiter und so fort. 5.5. wird ein großartiges Footballfest. Ich bin da und wenn ihr natürlich auch da seid, wir können uns treffen, Selfies, etc. Ich muss natürlich an der Seitenlinie ein bisschen was tun, aber vor und nach dem Spiel stehe ich gerne zur Verfügung. Also 5.5. kommt vorbei, wird großartig. Kevin kennt ihr ja schon aus der anderen Folge. Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. So, das war mein persönlicher Hinweis. Mike ist ja dieses Wochenende auch am Stigge die Start. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid, in Castrop-Rauxel, in Kempten im Allgäu oder in Flensburg, nehmt einfach den Laptop, macht ihn auf, gebt Twitch ein und schreibt Miggles und schon findet ihr Mike.
Das ist die beste Promo aller Zeiten, ja.
Ja, jetzt schon kommt findet ihr Mike. Ja, die Bauchbinde. Und schon findet Samstag. Ihr Mike bei lustigen Spielen wie Bierpong etc. Er war schon im Trainingslager, habe ich gesehen. Wie geht's Bambi?
Das Trainingslager war mit Juni tatsächlich. Bambi geht's hervorragend. Wir haben Wir haben am Samstag um 11 Uhr das Event auf Twitch auf dem Kanal MikeLS-91. Knackiger Name, kann man sich merken. Richtig. Wo wir ganz viele Spiele spielen, 32 verschiedene Menschen haben, die sich da messen werden, 8 Teams. Ich hoste da durch. Das wird wirklich eine tolle Show. Wir haben jetzt die Tage geübt. Juni und ich nimmt da natürlich teil und sie wollte nochmal vorher ein bisschen Tischtennis spielen und Bierpong üben. Das war schön, hat Spaß gemacht. Man muss halt nur sagen, Juni ist halt auch sehr ehrgeizig, finde ich ja auch löblich. Nur wenn du als Coach, der jetzt Tischtennis ein bisschen drauf hat, mit dir übst, dann hast du eigentlich schon verloren. Also entweder du spielst zu lässig oder zu hart. Egal was du machst, kriegst erstmal einen bösen Blick. Aber sie hat es gut gemacht, sie ist glaube ich echt besser geworden. Und Bambi geht's gut. Bambi ist der Art von Teilnehmer bei so Events, und das mag ich auch, ich bin ja selber so, der eine große Klappe hat, ne? Der so ein bisschen Trash-Talk macht, der die ganzen Teams ein bisschen Trash-Talkt und sagt, du hast eh keine Chance und hier putze ich euch weg. Wir haben sehr viele verschiedene Charaktere, die da ähnlich, also verschieden ticken. Die einen sind genauso, die anderen sind ein bisschen zurückhaltender, da prallen echt viele Menschen aufeinander. Und Bambi hat vor 2 Jahren dieses Event gewonnen, letztes Jahr hat das nicht gewonnen. Mal gucken, was dieses Jahr passiert. Also ich freue mich sehr, dass das stimmt.
Ich glaube, der ist gedopt. Mach auf jeden Fall einen Dopingtest. Kommen wir von gedopt, einem Influencer, der bei Twitch mit Miggles91 einen großen Eventplan zum nächsten Influencer. Die Rede ist von Donald Delahaye oder auch genannt Destroying. Hat sage und schreibe 5,8 Millionen YouTube-Subscriber.
Jetzt
also
bin ich mal ganz stolz auf dich. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Was kommt jetzt? Wie heißt der Donald?
Donald Delahaye.
Okay,
Destroying.
Ja.
YouTube, tatsächlich 5,8 Millionen und 4,7 Millionen Follower bei TikTok. TikTok.
Und TikTok! Eigene TikTok. Plattform. Kannst du ein paar Bonbons lutschen und ein bisschen streamen, ey. TikTok.
Das passiert mir so oft, weil ich habe ja halt kein TikTok und für mich ist TikTok.
Aber du hast nichts verpasst. Ich bin, also wirklich, was da alles kommentiert wird, Carsten, du hast bei TikTok nichts verpasst. Ja, was ist mit dem Kollegen, was hat er gemacht? Was streamt der? Was ist sein Content? Noch nie gehört.
Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist er Kicker.
Okay.
Also ich habe mir jetzt seinen Social-Media-Kanal nicht angeguckt, aber weswegen ich auf den jungen Mann zu sprechen komme. Der ist Kicker bei den San Antonio Brahmas und Wir reden ja immer über Football Made in Germany, wir reden über Coaching, wir reden vor allem natürlich über 5.5., wo ihr bitte alle vorbeikommt in Hamburg-Wandsbek. Und wir reden natürlich, wenn wir über Coaching reden und über Football reden, reden wir über sauberes Tackling. Wir reden über gutes Coaching, wie verletze ich mich nicht. Der junge Mann trägt die Nummer 19 bei San Antonio, macht einen Kickoff und denkt sich, ich bin ja jetzt der letzte Mann, ich muss einen Tackle machen. Und ich gucke viel Football momentan, weil es fehlt mir tatsächlich. Es fehlt mir wirklich und das meine ich echt ernst. Und das ist jetzt gar nicht so, jetzt kitschig dahergesagt. Ich habe mich immer gefreut. Also ja, ich habe mich auch gefreut, als ich bei ProSieben Spiele kommentieren durfte und nach Hause geflogen bin und es Stress war, weil Mike sagte, ja, Diggi, wann landest du? Fahr direkt nach Hause, wir müssen Folge aufnehmen. War Stress, aber es war immer schön. Ich hatte immer montags meinen Mike, ich hatte freitags meinen Mike und ich hatte am Wochenende Football. Jetzt habe ich Mike nur am Freitag und das fehlt mir ein bisschen. Also gucke ich alles Mögliche, was es gibt. Und ich gucke tatsächlich auch die USFL. Und ich sehe, wie dieser junge Mann auf den Ballträger zuläuft mit dem Kopf. Und ich habe gedacht, Diggi, das geht schief. Und es ist tatsächlich schief gegangen. Ja, hat sich den Nacken gebrochen. Und das Ganze einfach, weil er
gebrochen.
Mit dem Kopf seitlich, also es war so abstrus, wo ich wirklich, das ist genau das, was ich immer wieder predige, entscheide dich für eine Seite, Kopf an die Seite, Arme rum, denk an deine eigene Gesundheit, Körperspannung und so weiter und so fort. Da war nichts von dem, was man jemandem beibringt, wie man einen Tackle macht und dementsprechend hat er sich jetzt verletzt. So,
jetzt sitzt er da
mit deinem Nacken krause.
Erstmal tut mir das leid, dass ich erstmal so humoristisch da rangegangen bin. Ich wusste nicht, dass es dem so schlecht geht. Gute Besserung an der Stelle. Tatsächlich wurde hier im Chat bei Twitch auch schon danach nachgefragt von Schlumpfphantom und Co. Und Sharks schreibt es auch rein. Die USFL heißt ja nicht mehr USFL. Es gab ja diesen Zusammenschluss zwischen XFL und USFL. Das ist ja jetzt die UFL, ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber es ist
siehst du, aber das ist wie bei TikTok. Das ist, wenn es in meinem Kopf drin ist, dann sage ich halt
USFL. Ja, also ist doch nicht schlimm. Man kann ja,
Entschuldigung.
Ja, man kann ja, ist ja nicht schlimm. Ist jetzt so untergebrochen, dass aus beiden Ligen 4 Teams übernommen worden sind. Es gibt 2 Conferences, die USFL Conference, also die ist immer noch da, bestehend aus den Birmingham Stallions, den Houston Roughnecks, den Memphis Showboats und den Michigan Panthers. Ich find's so geil, wie in jeder Sportliga der Welt gefühlt irgendein Team Panthers heißt. Und dann gibt's auch die XFL Conference, die Arlington Renegades, die DC Defenders, San Antonio Brahmas und St. Louis Battlehawks. Das sind die 8 Teams und du hast gerade den Vorgang geschildert und Schlumpfphantom schreibt gerade rein, oh wei, 1984 ist mir Ähnliches passiert. Berichten Sie uns davon, was ist denn, du hast Football gespielt und dir ist das passiert oder wie, Schlumpfphantom? Das ist übrigens der Kollege, der uns diese Schlümpfe moderiert
großartig.
Hat. Großartig. Also großartig, wirklich mega. Krass, also ich habe ehrlicherweise nicht so viel Zeit, gerade diese Liga zu verfolgen und mir fehlt so ein bisschen auch der deutsche Bezug. Also letztes Jahr, als Dominik Eberle dann noch Kicker war in der XFL, hatte ich mehr Interesse daran, wenn ich ehrlich bin. Aber krass, also ich hoffe, er kommt wieder auf die Beine und weil der Nacken, das ist, also ich wusste gar nicht, was ich ihn brechen kann, das klingt wirklich sehr unschön.
Ja, sah auch absolut unschön aus, das heißt, wirklich jeder, der den es interessiert, guckt es euch nochmal an, aus folgendem Grund, so macht man es definitiv nicht, das ist wirklich genau das Lehrvideo, wie macht man es nicht? Ja, auf jeden Fall gute Besserung auf diesem Wege,
man muss
Saison
auch sagen,
ist natürlich für ihn gelaufen.
Ja, das ist eh klar. Man muss natürlich sagen, es ist aus deutscher Perspektive, glaube ich, auch sehr schwer, das zu verfolgen. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, kannst du es eigentlich nur bei Fox oder ESPN, ABC gucken. Also ich glaube, in Deutschland Sport 1 hat ja letztes Jahr ein bisschen was gezeigt. Ich glaube, in diesem Jahr gibt es gar keinen deutschen Sender. Also es ist ein bisschen schwierig zu verfolgen.
Nee, ich habe hier dieses Internet.
Ah, du bist sowieso drin, ja.
Mike hat mir dieses Internet erklärt und hat gesagt, das musst du mal haben, das setzt sich durch. Und dann habe ich, als ich in den USA war, so ein paar Abos da abgeschlossen. Jetzt kann ich halt alles gucken und rauf und runter. Und gehe damit hier auch allen Beteiligten auf den Sack, weil das natürlich zu unchristlichen Zeiten ist.
Doch cool.
Aber Memphis Showboats ist halt tatsächlich so da war Reggie White unter anderem. Damals, als es noch die Parallelliga zur NFL gab. Ich mag halt diesen Namen Memphis Showboats, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, das ist so ganz früher meine Football-Anfangszeit. Deswegen gucke ich das, ich bin jetzt kein Hardcore-Fan und kaufe mir davon irgendwelche Sachen, weil es auch gar nichts gibt. Also du kannst halt nichts beziehen leider hierher.
Ja.
Aber wie gesagt, die Liga ist da, sie ist ein Auffangbecken, wo sich Leute präsentieren können, um ihre Chance NFL aufrechtzuerhalten. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Aber es ist halt jetzt sportlich auch nicht, ich sag mal so, ne? Also es ist
gut. Es ist ein schöner Zeitvertreib. Ich meine, Dominik Eberle hat ja auch erzählt, dass das alles also anders abläuft, als man sich vielleicht vorstellt. Die waren ja damals als Seattle Sea Dragons eigentlich nie wirklich in Seattle, sondern hatten alle ihren Standort, ich glaube, es war rund um Dallas, weil die ganzen Spiele da waren, um Reisekosten zu sparen. Also es ist schon nicht vergleichbar mit NFL und Co. Aber ja, ich bin bei dir. Es ist nett für zwischendurch und vielleicht wird es ja auch größer. Man hat ja so ein bisschen jedes Jahr die Angst, dass es ausstirbt. Und deswegen hoffe ich, dass die sich da die Sponsoren reinholen, um das größer zu fahren, weil da kommen auch gute Jungs bei rum. Also ein Brandon Aubrey, den wir jetzt hier alle gefeiert haben bei den Cowboys als Kicker, der stammt aus der USFL, hat bei Birmingham, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei den Stallions abgerissen. Auch ein Turpin, der ist auch positiv aufgefallen in der NFL, also Kevontae Turpin. Da kommen schon gute Jungs bei rum oder können eben nochmal, wie du schon gesagt hast, im Auffangbecken ihre zweite Chance nutzen. Also es hat schon ihren Sinn. Ja. Und Sharks schreibt es gerade rein, die XFL hat ja letztes Jahr den Kickoff gemacht, der dieses Jahr in der NFL testweise eingeführt wird. Also es hat auch den Sinn, ja.
Es hat auch einen Sinn. Kommen wir zu Xavier Babuba. Ja. Lassen wir kurz sagen, der heißt wirklich so. Xavier Babuba. A.K.A. Chiefsholic, also ihr wisst schon, der Chiefs-Fan, der Edelfan, im Wolfskostüm durch die Gegend gelaufen ist.
Oh,
lustigerweise.
Hat er nicht Bankräuber und so betrieben? Was ist mit dem jetzt?
Genau, da will ich doch drauf hinaus. Hat er gesagt, war ich nicht. Also immer, wenn die Chiefs ein Auswärtsspiel hatten und er als Fan auch tatsächlich vor Ort war, gab es paradoxerweise, ihr erkennt ganz schnell ein Muster, immer wenn die Chiefs irgendwo ein Auswärtsspiel hatten, war auf der Route direkt im Umfeld der Auswärtsspiele irgendwo ein Bankraub. Okay, kann ich irgendwie überlegen. Ist das vielleicht immer derselbe? Lass mal überlegen, wer fährt denn da immer hin? Ach, dieser Typ im Wolfskostüm. Dann wurde festgestellt, tatsächlich ist er. Und jetzt kommt's. Der hat ja die Banken überfallen, weil er kein Geld hat. Und jetzt kommen wir zum absolut Paradoxen dieses amerikanischen Rechtssystems. Er hat kein Geld und ist inhaftiert. Soll aber trotzdem jetzt dem Bankmitarbeiter in Bixby, Oklahoma, den er mit der Waffe bedroht hat, 10,8 Millionen Schmerzensgeld bezahlen. Wo kriegt denn er das Geld her? Verstehe ich jetzt nicht. Also,
du kannst vielleicht irgendwie irgendwo Teller waschen und dann bist du halt ein paar Jahre beschäftigt.
Okay, wollte ich nur sagen.
Ja, nee, ich finde den Typen eh dubios. Also das ist, glaube ich, schon ein, zwei Jahre her oder letztes Jahr war es, glaube ich. Die ganzen Vorfälle, das ist schon sehr, sehr strange. Der war ja eh ein bisschen sehr crazy. Ich versuche es mal so zu beschreiben und die Nummer ist natürlich einer drüber. Deswegen, ja, ist eine Randnotiz, ist eine Off-Season-Nachricht, mehr aber auch nicht. Ich hoffe, dass der Typ halt auf jeden Fall seine Strafe dafür bekommt, weil man sollte keine Banken ausrauben, ihr Lieben da draußen. Eine andere Meldung, die ich noch sehr cool fand oder ja interessant fand, ist Geno Smith von den Seattle Seahawks. Der hat nämlich über die kommende Saison gesprochen und hat natürlich gesagt, ich habe einiges zu beweisen und hat so ein bisschen über seine Rolle gespielt, aber das gesprochen. Das Interessante für mich war seine Wortwahl und seine Aussage rund um Pete Carroll, der ja die Seahawks verlassen hat, oder es wurde entschieden, dass man getrennte Wege geht. Mike McDonald, der vorher Defensive Coordinator bei den Baltimore Ravens war, wurde geholt, wie ich finde, eine sehr spannende Personalie. Ich traue dem Jungen auch sehr, sehr viel zu. John Schneider hat auch sofort gesagt, rund um diesen Trainerwechsel, dass Geno Smith der Spieler für die Zukunft sei. Also hat direkt gesagt, klar gemacht, wir haben keine Quarterback-Thematik. Ob das so stimmt, mal gucken, aber das ist jetzt erstmal die öffentliche Aussage. Trotzdem hat Geno Smith jetzt gesagt, das sei ein schlimmer Zeitpunkt dafür, dass Carroll geht. Und das finde ich jetzt aus neutraler Sicht gar nicht mal so den Fall, weil Carroll hat da tolle Arbeit geleistet über super lange Zeit und hinterlässt die Franchise gesund. Also sie haben die letzten Jahre über den Verhältnissen gespielt oder die Erwartungen mehr als erfüllt an den Umbruch-Roster, den sie haben, und übergibt das Team jetzt einen jungen Nachfolger, wo man weiter drauf aufbauen kann. Weißt du, es ist ja nicht so, als wenn du letztes Jahr, keine Ahnung, das absolute Maximum rausgeholt hast, die ganze Mannschaft zerfällt, alle Spieler beenden die Karriere und der Nächste muss gucken, wo er bleibt. Nein, ich finde, die Übergabe ist völlig in Ordnung. Bei den Patriots ist es ein bisschen anders, ne? Die haben zum Beispiel jetzt nicht so erfolgreich gespielt, aber Bill Belichick hinterlässt auch seinem Nachfolger-Team unfassbar viel Cap, mit dem sie viel machen können. Also du kannst da neu anfangen. Gab schon andere Trainerwechsel, wo du erstmal rangekommen bist und gefühlt, ja, also, weiß nicht, wenn ich jetzt bei den Carolina Panthers anfange, sieht's anders aus. Und deswegen bin ich über diese Aussage so ein bisschen verwundert von Smith, dass er sagt, ein terrible moment for Pete to go. Ja, und also ich meine, er hat ja von John Schneider den Rückhalt. Hat mich verwundert. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, er mochte aber Pete Carroll sehr gerne und ist natürlich enttäuscht, dass das nicht weitergeht. Aber ich weiß nicht, ob ich es als terrible moment beschreiben würde.
Nee. Also ich bin, lustigerweise, ich bin genauso wie du. Ich bin, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eher, ja, ich will nicht sagen Melancholie, aber es ist natürlich relativ klar. Wir wissen alle, ne? Geno Smith ist der, du Arschloch, Drecks, den Kiefer gebrochen bekommen hat von seinem Teamkollegen, weil er irgendwie Schulden nicht bezahlen wollte im Lockerroom. Dadurch ist die Karriere mehr oder minder ins Trudeln geraten. Und dann gab es den Mann mit dem Defibrillator. Bei den Seahawks wurde die Karriere wiederbelebt und Pete Carroll, dem hat er natürlich viel zu verdanken. Aber trotzdem ist dieser Punkt, dass du jetzt sagst, ja, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Und natürlich ist Pete Carroll eine Coaching-Legende. Natürlich ist Pete Carroll auch so ein bisschen so wie Bruce Arians, so ein Quarterback-Flüsterer. Aber ganz ehrlich, es ist für mich aus GM-Sicht, und ich mache das ja ganz oft, weil Mike das ja immer wieder richtig sagt, er sagt, versetz dich mal rein in den General Manager, warum machen die das, wieso, weshalb, warum macht dieser Deal Sinn? Dieser Deal und die Entscheidung der Seattle Seahawks zu sagen, wir gehen einen neuen Weg, jetzt in diesem Moment mit den Draftpicks, die du aus Denver bekommen hast, mit dem Geld, was du noch hast, was du frei ausgeben kannst, ist genau richtig. Also du übergibst sozusagen die Hütte Besen rein. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe es tatsächlich nicht. Und ob er sich damit auch beim neuen Coachen gefallen tut, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, also ich glaube einfach, er wollte damit ausdrücken, dass er Pete Carroll sehr viel zu verdanken hat und es schade findet. Aber ich glaube, die Wortwahl war in dem Fall, in dem Interview nicht die beste. Er hat noch weiter gesprochen und auch über die neuen Coaches gesprochen, weil er meinte, für die Offensive geht es erstmal neben dem neuen Coach Mike McDonald darum, das neue Offensivsystem kennenzulernen, weil sie mit Ryan Grubb ja auch einen neuen Offensive Coordinator haben, den Mike McDonald mitgebracht hat. Der war vorher Head Coach oder war mal Head Coach bei der University of Washington. Und Geno Smith wurde angesprochen und gefragt, was denn der größte Unterschied bisher sei. Der erste Eindruck zwischen eben der alten offensiven Idee und der unter Coach Grubb. Und er hat nur gesagt, ja, man merkt jetzt schon, Coach Grubb weiß, was er tut und hat einen sehr, sehr, sehr expliziten, genauen Plan, wie die Offensive funktionieren soll. Und ich würde sie erstmal als ziemlich komplex beschreiben. Also auch das lässt tief blicken, finde ich, weil er erstmal sagt, okay, auf den ersten Blick ist das mehr, was wir lernen müssen. Kann positiv sein, kann auch überfordernd sein, mal gucken. Aber Zeiten ändern sich in Seattle. Also das ist auf jeden Fall, muss man so sagen, neue Menschen haben Entscheidungen zu treffen und andere müssen folgen. Und wenn der Quarterback sagt, ja, es ist echt ein blöder Zeitpunkt, wo der alte Headcoach geht und der neue ist echt ziemlich komplex, was er will. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, Geno muss, es werden andere Seiten aufgezogen.
Definitiv. Und andere Seiten werden auch garantiert in anderen Städten aufgezogen. Da sind wir nicht bei Coaches, sondern da sind wir bei viel, viel Flurfunk. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auf nächsten Freitag, denn wenn wir dann rummocken rauf und runter, ihr da draußen seid natürlich auch aufgefordert, schickt uns doch einfach mal bitte Sprachnachrichten mit euren Top 5. Wer tradet hoch, wieso, weshalb, warum? Sagt uns mal eure Meinung zu vor allem einem Gerücht. Das finde ich großartig. Der Manager von Daniel Jones hat sich hingestellt und gesagt, nein, 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 nein. Also die Gerüchte, die kursieren, dass die New York Giants einen jungen Quarterback holen wollen, also absolut unsinnig. Wir sind hier sehr gut aufgestellt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Owner. Ich weiß nicht, ob dem die Statistiken von seinem Quarterback nicht bewusst sind, also von Daniel Jones. Natürlich nächstes Jahr noch richtig viel, viel garantiertes Geld. Garantiertes Geld.
Garantiertes Geld. Geld. Carsten Spengemann. Ja.
Oh, I'm so fucking multilingual. Tiki-Toggi machen wir mit Tiki-Taggi. Also kommen wir von Tiki-Toggi zu Tiki-Taggi, kommen wir zu Penunzen. Garantiertes Geld. Wenn das nämlich nach dem Ende der nächsten Saison fällt, kann der auch schneller werden. Also wenn das wieder so wird wie letztes Jahr, dann ist der Daniel Jones aber mal ganz schnell Daniel Jones, der Ex-Quarterback der Giants. Und die beschäftigen sich tatsächlich ganz massiv. Also die Scouts sind da unterwegs und gucken sich an. Und gerüchteweise, Freunde, das wird, ich bin gespannt. Also wie viele Quarterbacks gehen in Runde 1? Wie viele Quarterbacks gehen in Runde 2? Wir haben natürlich gesagt, wir machen es diese Woche noch nicht, aber wir haben hier eine Sprachnachricht und die wird natürlich nicht vernachlässigt, denn hier wird alles abgespielt, was geschickt wird.
Ja, ich weiß, der Mock-Draft von euch beiden kommt noch, aber ich hätte jetzt doch schon mal eine Frage zum Draft. Eventuell könnt ihr damit einsteigen, ich weiß halt auch nicht. Aber was glaubt ihr, wie viele Trades werden passieren im Draft? Es gibt ja Leute, die predicten mehr als 2 Trades in der ersten Runde. Also wir reden nur über die erste Runde. Und da hänge ich noch die Frage dran, wie viele Quarterbacks werden in der ersten Runde gepickt? Weil 4 sind wir uns, glaube ich, zu 100% sicher werden gepickt. Aber ich habe auch jetzt schon Mockdrafts gesehen, wo 5 oder 6 gepickt werden. Was ich sehr interessant fände, weil in dem Szenario Teams vom Anfang der zweiten Runde und die späte erste Runde getradet sind, würde mich mal auf eure Einschätzung freuen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne die Frage hinten dran stellen und zu gegebener Zeit abstieren. Liebe Grüße, euer Jonas.
Nee, Jonas. Also wir können ja schon mal grundsätzlich philosophieren, denn das ist genau das, was ich die letzten Tage gemacht habe. Ich habe mich auf den nächsten Freitag schon mal vorbereitet und habe mich einfach mal hingesetzt. Da haben wir gedacht, mal gucken. Und da sind wir nämlich bei genau dem. Ich habe jeden angeschrieben, den ich kenne, egal ob jetzt hier Katzbrüder und so weiter und so fort. Und alle sind sich sicher, also 4 mindestens, da gehe ich mit. Bei mehr weiß ich nicht. Tradest du wirklich hoch, weil die Teams, die am Ende der ersten Runde sind, und da, ich weiß komplett, welchen Mockdraft du meinst, ist für mich, überleg mal. Detroit 29, Baltimore 30, San Francisco 31, Kansas City 32. Wieso willst du hochtraden, wenn du rein theoretisch oder in die späte erste Runde, die 4 wollen kein Quarterback. Das ist schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Es sei denn, Patrick Mahomes entscheidet sich plötzlich, er möchte jetzt Eremit irgendwo in Kansas City auf dem Berg werden. Gibt keine Berge da, deswegen fällt das aus. Wird sehr, sehr spannend. Ich glaube tatsächlich, das Ende erster Runde, das geht relativ zügig. Da ist relativ klar, was passiert. Also Kansas braucht einen Receiver und. Aber dann, danach, Anfang zweite Runde, wird für mich tatsächlich die spannendste Phase, weil wo geht zum Beispiel, also ich meine, ne, die Rams, die könnten ja auch nochmal einen Quarterback gebrauchen. Was ist mit Pinay aus Washington und so weiter und so fort. Wird sehr, sehr spannend, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt 5, 6, 7 in der ersten Runde erleben. Glaube ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall spannend und ich freue mich auf nächsten Freitag, Mike. Das wird so großartig, was ich alles für lustige Namen gefunden habe, die nicht gedraftet werden, aber die Namen sind großartig.
Ich sag 5. Die Frage war ja, wie viele Quarterbacks gedraftet werden. Ich sag jetzt, keine Ahnung. Ich mach das auch erst im Mockdraft so richtig. Es gibt natürlich sehr viele, die das Potenzial haben. Also, droppen wir ein paar Namen. Sei es ein Caleb Williams an 1. Ist natürlich klar. Dahinter, glaube ich, Drake May, Jaden Daniels und JJ McCarthy sind sehr, sehr beliebt bei den Teams, die einen Quarterback suchen. Und dann ist die Frage, ob eben Michael Penix und Bo Nix vielleicht es noch in die erste Runde schaffen. Ist natürlich möglich. Aber es ist so schwer zu sagen, weil in diesem Jahr wieder so viele Trades möglich sind von Teams, die plötzlich hoch wollen, um einen Quarterback zu holen. Ja, ja. Also es ist wie jedes Jahr schwer zu predikten und das ist ja auch langweilig, wenn alles zu predikten wäre. Von daher die Frage, wie viele Quarterbacks gehen in der ersten Runde? Ich glaube, 6 haben das Potenzial. Ob es alle 6 werden, muss man gucken. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Überraschungspick. Deswegen tippe ich aber mit einem weniger und sage 5. So.
Ich bleibe bei 4. Ich bleibe bei 4. Sonst haben wir eigentlich, rein theoretisch, haben wir alles durch. Also wir haben alle großen Überschriften durch. Wir haben alle Vertragsverlängerungen durch. Wir haben, ich gucke nochmal. Nö. Ich sag mal nö. Hast du noch irgendwas? Also nee. Wir müssen jetzt auch nicht hier reden um des Redenwillens.
Ich habe vor einer Viertelstunde nochmal in den Twitch-Chat gefragt, ob es noch Themen für die Menschen gibt. Da kam nur UFL auf. Also ich glaube tatsächlich, es war eine relativ ruhige Woche, was ja aus der, ich ziehe eine Uzi aus dem Kofferraum, Nummer eine schöne Nachricht ist. Aber neben den Allen-Vertrag, ich meine Stefan Dix war schon letzte Woche, gab es noch Logan Ryan, Harbaugh, haben wir alles abgefrühstückt. Man muss natürlich gucken, was die nächsten Tage noch passiert. Aber ich glaube, für heute tatsächlich sind wir...
Haben wir erwähnt, dass dein Team, Kyle Duggar, haben wir das... Nee, haben wir nicht.
So, ja.
Er ist vor ein paar Tagen gewesen. Da siehst du...
Hast du recht.
Vergisst du dein Team? Du vergisst die Patriots. Schnuggi, was los?
Was heißt vergessen? Ja, ich habe damit gerechnet und es gehofft. Ich meine, es ist schon 4, 5 Tage her. Aber ja, Kyle Duggar kriegt auch seinen Vertrag, könnte mit dem Boni bis zu 66 Millionen auf die nächsten 4 Jahre verdienen. Es sind 32 Millionen garantiert. Er war für mich nach den ganzen Verletzungen vielleicht, ich gehe so weit. Er war für mich der wichtigste Spieler in der abgelaufenen Saison. Ich war seit dem Draft tatsächlich großer Fan von ihm. Hab damals schon gehofft, dass sie ihn gepickt haben oder picken werden. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dass er bleibt. Ich freue mich auch auf Christian Gonzalez als Corner, der letztes Jahr gut angefangen hat. War ja der Erstrundenpick aus dem letzten Jahr der Patriots, der dann sich früh verletzt hat. Wenn die beiden als Defensive Backs wieder da sind, wird das sehr, sehr gut. Und deswegen für mich ein wichtiger Stein, auf dem man das Fundament bauen kann für die Zukunft und eine gute Entscheidung, ihn zu halten und ihm das Geld zu geben.
Du hast es gerade gesagt, Gonzalez, mit der Verletzung raus. Jetzt habe ich tatsächlich mal geguckt, als du sagtest eben Kyle Duggar. Ich hatte hier mir noch ein Bookmark, wie das ja die jungen Leute sagen, oder Lesezeichen. Digital gemacht. Ich habe mir 2 Trainingsvideos angeguckt. Der ist wieder komplett rundweg fit und das ist, genau wie du sagst, extrem wichtig, denn sowohl gegen, gut, wir wissen nicht, auf wen Josh Allen werfen wird, aber wir haben noch Tua Tagovailoa, also da wird auf jeden Fall viel durch die Luft passieren und der Typ, Gonzalez in der Kombination mit einem leicht vorgezogenen Safety, war echt eine Waffe. Da macht dieses Signing extrem viel Sinn, denn Gonzalez ist ja noch in seinem Rookie-Vertrag unterwegs, also auch hier wird wirtschaftlich gedacht, viel gespart. Schlauer Move, finde ich aus Sicht der also als Fan, nicht Patriots, sondern Dolphins-Fan, ist es ein Signing, das macht das einer gegnerischen Offensive definitiv schwerer. So, damit haben wir jetzt aber wirklich alles durch.
Eine Sache, doch, es wird noch was reingeschrieben von Yanni Banani 09. Ja, einer unserer größten Giants-Fans. Übrigens zum Daniel Jones-Thema wollte ich vorhin noch was sagen, weil ich ja damals mit Jan Weinreich, der auch Giants-Fan ist, über Jones gesprochen habe und damals schon gemeint habe, boah, ich weiß nicht, ob ich ihm diesen Vertrag gegeben hätte und er mir aus seiner Giants-Brille sehr schön runtergebrochen hat, warum Jones das wert ist und warum es ein guter Vertrag ist. Ich würde gerne wissen,
immer noch, oder hat er die Brille abgesetzt?
Genau, deswegen Aufruf an Jan, schick doch mal an unsere Pillennummer oder an meine Nummer, ist egal, eine Audionachricht, wo du das nochmal runterbrichst, ob du immer noch Fan davon bist, was Mr. Schön damals mit Daniel Jones gemacht hat. Das würde mich sehr interessieren. Zurück zu Janni, der schreibt, spannend wird aus Giants-Sicht noch, ob Waller in Rente geht oder weitermacht. Giants wollen eine Entscheidung von ihm bis vor dem Draft, verständlicherweise. 31 Jahre erst alt, mag man sagen. Natürlich super guter Tight End, wenn er fit ist. Aber man muss schon sagen, in den letzten Jahren haben sich bei ihm die Verletzungen gehäuft. Und ich glaube, wenn du als Mensch, als Spieler merkst, dass der Körper nicht mehr ganz das geben kann, was du gerne hättest, dann ist das leider ein legitimer Gedanke. Die Frage ist natürlich, hat er genug Geld verdient? Geht es dem gut? Keine Ahnung, muss er noch durchziehen? Das sind Fragen, die er selber beantworten muss. Aber wenn du merkst, der Körper kann nicht mehr, und das passiert in den 30ern oft im Sport, dann ist das ein Gedanke.
Und wir dürfen halt bei Darren Waller auch eine Sache nicht vergessen. Der war mal schwerst alkohol- und tablettenabhängig. Und das bedeutet, das hat er auch in jedem Interview gesagt, er vermeidet halt alle möglichen Schmerzpräparate, Tabletten, etc. Und dann merkst du natürlich deinen Körper noch viel mehr. Da muss man ganz deutlich sagen, finde ich bemerkenswert, ziehe ich meinen Hut vor, dass er das auch so konsequent durchzieht. Ich mochte den Kerl, ich hatte ihn auch tatsächlich in meinem Fantasy-Team, was noch, wo ich gesagt habe, ja, hier jetzt, der geht zu den Giants, der wird so abreißen, das wird die Waffe Nummer 1. Dann verletzt, dann wieder da, dann war kurzer Faktor, aber dann auch irgendwie wieder nicht. Ich bin gespannt, was die Giants tatsächlich machen, weil wenn Waller jetzt auch noch in Rente gehen sollte, dann steht die Offense komplett mit stumpfen Waffen da. Dann gehen die wirklich zu einer Schießerei mit einem Schweizer Taschenmesser. Dann hast du Daniel Jones, du hast keinen Shaquan Barkley mehr und du hast keinen Darren Waller. Also 2 X-Faktoren fehlen. Wird auf jeden Fall eine extrem komische Nummer. Nummer ist ein Stichwort. Das würde ich noch ganz kurz einwerfen. Die Nummer 1 ist weg. Also normalerweise hier Manuel Neuer, ich bin nicht Manuel Neuer, doch, du bist Manuel Neuer. Also die 1 ist ja die klassische deutsche Torwartnummer. Und Stephon Diggs hat jetzt auch die 1. Jimmy Ward wurde von ihm bezahlt, 100.000, hat gesagt, pass mal auf, ich hätte gerne die Nummer 1. Und jetzt hat er die Nummer 1, die er ja früher mal getragen hat, also ganz früher. Dementsprechend Houston Texans Number 1 ist jetzt Stephon Diggs.
Aber wollte er nicht eigentlich seine andere Nummer haben? Vielleicht hat er die nicht bekommen und geht auf die alte zurück, aber. Also ist mir egal, welche Nummer er trägt, er soll erstmal wieder.
Hauptsache, er soll abliefern. Genau.
Ja. Okay, dann ist es einfach mal eine knackigere Folge geworden. Ist doch schön.
Du hast gesagt, da wurde noch ein Thema reingeworfen und dann habe ich dich unterbrochen.
Das war auch Darren Waller, das haben wir doch besprochen.
Dann. Ach so, oh, Entschuldigung, ich dachte,
also jetzt kommt noch ein Thema. Also sonst hat nur Niklas hat reingeschrieben, Elton Pro 7, Fragezeichen. Da verstehe ich aber nicht, worauf er hinaus will und was es mit Football zu tun hat. Deswegen mehr gibt's nicht. Die Leute sind, glaube ich, auch durch mit den Themen.
Ja, so. Doch noch, ich habe noch was. Social Media. Jetzt mal gleich, nein, bitte mach's nicht. Der alte Mann erklärt Social Media. Ezekiel Elliott war in Dallas. Also nur privat, aber jetzt geht's schon wieder los. Kommt der zurück? Ich weiß es nicht. Werden wir alles wissen. Wollte ich nur erzählt haben. Der war in Dallas. Habe ich gelesen bei Social Media. Deswegen riesengroßer Hype.
Das heißt doch auf jeden Fall, dass er unterschreibt. Jawohl, back to Dallas. Nein, ich meine, möglichst
erst. Entschuldigung. Es sind die Dallas Cowboys und der Mr. Jones ist immer noch im Winterschlaf. Der bewegt sich so in der Geschwindigkeit eines Faultiers in der Free Agency. Wahrscheinlich war Ezekiel Elliott da, hat gedacht, Boss, ich komme mal vorbei. Boss war aber nicht da, weil der sagt sich, Free Agency mache ich erst nach der Draft. Ist mir egal. Ja, das dazu. Damit haben wir jetzt wirklich alle Gerüchte durch. Also nochmal ein deutlicher Hinweis. Wer von Micky die Mike Stiefelhagen nicht genug bekommen kann, in visueller als auch in audiophiler Form, kann sich natürlich das ganze Wochenende mit Mike, Bambi und Konsorten dir die Zeit um die Ohren schlagen und kann vor allem dabei sein, wie lustige Spiele gespielt werden, denn unter MikeLS91, ich vernuschel es diesmal nicht, ich habe es richtig gesagt, bei Twiggity Twitch gibt es einen riesengroßen Event mit vielen, vielen anderen Menschen von Pizmeet, von allem möglichen, das dazu und ich mache an diesem Wochenende nichts. Also falls ihr jetzt denkt, was macht der Spengemann, währenddessen nichts. Ich mache Paula und das war's. Mehr mache ich nicht.
Vorbereitung auf den Draft, natürlich.
Und ja, dann, natürlich.
Comments mit, das Mocken geht wieder los, wie jedes Jahr. Das wird dann unser nächster Inhalt. Ich mache jetzt einfach kurz die letzten Worte. Dankeschön für die schöne Stunde, oder? Bisschen mehr, Stunde 6 haben wir durchgezogen. Danke für eure Nachrichten und wir freuen uns auf die Mock-Drafts. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut, schönen Tag euch.
Also pass auf.
Let's all sing Pop Goes the Weasel.
Es ist soweit.
Let's ride.
Pille für den Mann.
Das Schwengemann.
Stiefelhagen.
Ist in der Haut.